Der ZZF-Podcast.
Zur radikalen Rechten.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hey, ich bin Tim und ich begrüße euch zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Heute möchte ich mit Marie Müller-Zetsche sprechen über die alte und die neue Rechte. Also die politischen Überzeugungen, die seit einigen Jahren starken Aufwind haben. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diese Folge aufnehmen, sind zwei vielbeachtete Sitzungen des Bundestags noch nicht lange her. Am 29.01.2025 ging es um einen 5-Punkte-Plan der Unionsfraktion zur Migrationspolitik. Hier handelte es sich vor allem um eine Absichtserklärung ohne konkrete Folgen. Bedeutsam war das trotzdem, denn der Plan wurde mit den Stimmen der AfD angenommen. Wenige Tage später aber scheiterte dann im Parlament ein konkreter Gesetzesentwurf zum Thema. Ebenfalls eingebracht von der CDU/CSU und wieder hatte die AfD mitgestimmt. Dieses Einverständnis der AfD wurde erklärtermaßen zumindest in Kauf genommen. Es wird davon gesprochen, dass die Brandmauer durch die Union eingerissen worden sei, also die parteiübergreifende Vereinbarung, nicht zusammenzuarbeiten mit der zumindest in Teilen rechtsextremen AfD oder auf ihre Stimmen zu zählen. Diese Strategie wird unter anderem damit begründet, dass diese Partei und die sie umgebende Strömung der neuen Rechten doch eigentlich Ziele verfolgen würde, die schon die alte Rechte gehabt hätte. Und damit solche Ziele, die aus dem Geiste des NS und des Faschismus stammen würden. Über die Vorgeschichte dieser neuen Rechten möchte ich heute sprechen mit Marie Müller-Zetsche. Sie ist angestellt am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in direkter Nachbarschaft des ZZF in Potsdam. Aber sie arbeitet derzeit doch am ZZF, denn sie ist Teil eines gemeinsamen Forschungsverbunds zum Thema der radikalen Rechten nach 1945. Die AfD hat trotz dieser Vereinbarung der Brandmauer in den letzten Jahren stark auf den öffentlichen Diskurs eingewirkt. Sei es über die Nutzung neuer sozialer Medien wie TikTok, Podcasts, Auftritte in Talkshows oder auch ganz klassische Berichterstattung. Und sie hat Themen gesetzt. Der vergangene Wahlkampf zur Bundestagswahl hatte fast ausschließlich Migration zum Thema. Eines der Kernthemen, wenn nicht das Kernthema der AfD und der IdeengeberInnen der neuen Rechten. Unter dem Titel »Die Idee wird siegen«, Recycling und Übersetzung rechtsradikaler Ideologie 1945 bis 1971 betrachtet Marie Müller-Zetsche einige wichtige rechtsextreme Zeitschriften, ihre Protagonisten, Ideologien und ihre Wirkung bis heute. Und mit dem Blick auf heute beginnt auch meine erste Frage an Sie.
Was denkst du eigentlich, wenn du jetzt die Mediennutzung und die Inhalte der AfD heute wahrnimmst, und du hast dich ja auch mit Mediennutzung und rechtsradikalen Gedankengut oder rechten Gedankengut beschäftigt. Was denkst du dann eigentlich heute so mit diesem Wissen, was du hast? Also es ist eine ganz allgemeine, ganz große Frage, aber was geht dir da so durch den Kopf?
Also ganz oft habe ich so ein Déjà-vu sozusagen, also dass ich das Gefühl habe, das wird von den Formulierungen, manchmal auch die Vokabeln und den Strategien erinnert mich das schon sehr an auch zum Teil die 50er, 60er Jahre, mit denen ich mich vor allem beschäftige. Aber was ich dann manchmal selber so ein bisschen vergesse, weil man ja so ständig zugeballert wird mit immer den gleichen Floskeln und den gleichen Sätzen von AfD und Umfeld, die es ja auch schaffen, in den Medien damit ständig präsent zu sein, dann gerät in Vergessenheit, dass dieses Thema Einwanderung, was sie ja so absolut besetzen, also dass das nicht selbstverständlich ist und dass das auch nicht schon immer für Rechtsradikale das Hauptthema war. Also das finde ich eigentlich das Spannende, zu sehen, dass das in den 50er Jahren, obwohl es dann natürlich auch schon Arbeitskräfte in Deutschland gab, also so frühe Gastarbeiter oder Leute, die eben Vertriebene waren und sich ein neues Leben aufgebaut haben, dass das überhaupt kein Thema war, ob die jetzt dazugehören dürfen oder nicht. Und das eigentlich erst so mit der Dekolonisierung irgendwie kommt und mit der ersten großen Wirtschaftskrise, dass man dann plötzlich sagt, das ist jetzt unser Riesenproblem und das bedroht uns. Und das finde ich manchmal ganz gut, mir dann wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass das natürlich keine Bedrohung ist, die man irgendwie selbstverständlich so sagen kann. Also das muss man ja erklären, warum sollte das so sein, dass uns Menschen von außerhalb bedrohen sollten, weil sie hier sind.
Also etwas Erklärwürdiges und auch ganz interessant, was du gerade sagtest, dass die das noch nicht mal innerhalb der radikalen Rechten sozusagen eigentlich von Anfang an ein Thema war. Vielleicht gehen wir da jetzt auch nochmal drauf ein. Du hast dir angeguckt, eben rechtsradikale Medien, Zeitschriften von 1945 eben bis 1971. Vielleicht können wir dann, bevor wir weiter inhaltlich reden, da nochmal drauf einsteigen. Also was hast du denn da für Zeitschriften dir angeguckt eigentlich? Deutsch-Französische waren das ja.
Ich hatte mich für zwei eigentlich der wichtigsten Monatsschriften in dem Fall entschieden, die über einen sehr langen Zeitraum einmal in der Bundesrepublik und einmal in Frankreich erschienen sind. Das sind eigentlich die Zentralen, die es gab in den, also ab den 50er Jahren und dann sehr, sehr, sehr lange. Also die Nation Europa ist das in der Bundesrepublik, die ist in Coburg herausgegeben worden und die hat bis 2009 existiert, von 51 an. Also das ist wirklich spannend, finde ich, und aber natürlich auch schockierend, wie sich sowas so lange, also eine so rassistisch argumentierende, antisemitische, eigentlich Hetzzeitschrift. Natürlich ist nicht jeder Artikel jetzt sozusagen genau die Vorlage, um die Zeitschrift zu verbieten, aber es ist, die sind schon sehr, 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 sehr rechts. Und genau, dass die so lange existieren konnte, ist natürlich erstmal an sich spannend und natürlich ist sie dadurch eine sehr gute Quelle, um den Wandel in der Ideologie zeigen zu können. Die haben schon versucht, da auch immer mal so ein bisschen unterschiedliche Stimmen innerhalb des Rechtsradikalismus abzubilden. Und ja, das ist natürlich für mich gerade interessant. Wo gibt's da dann auch Reibungspunkte? Was verändert sich über die Jahrzehnte? Und auf der französischen Seite gibt's eine Zeitschrift von Maurice Badèche. Das ist ja einer der frühen Holocaust-Leugner gewesen und eigentlich ursprünglich Literaturwissenschaftler. Und der hat ab 52 eine Zeitschrift rausgegeben, die heißt auf Deutsch Verteidigung des Abendlandes, Défense de l'Occident. Und die war sogar auch quasi befreundet, mehr oder weniger, mit der Nation Europa. Also die Herausgeber kannten sich, haben auch Artikel getauscht. Manche Autoren haben in beiden Zeitschriften geschrieben oder eben Artikel wurden übersetzt. Das macht es natürlich auch spannend, den Vergleich.
Hast du quasi unter diesem Aspekt dann auch die Zeitschriften ausgewählt, weil die ganz besonders viel rezipiert oder so? Oder?
Ja, genau. Also die gelten also in der Forschung zur radikalen Rechten in der Bundesrepublik, insbesondere für Nation Europa, kann man das eindeutig sagen, sind sie halt die wichtigste Zeitschrift, die ideologisch prägend war. Natürlich gibt es andere drumherum aus dem Umfeld. Manche Autoren schreiben auch noch für zusätzlich andere Zeitschriften. Aber sie war schon, die Nation Europa war so eine Referenzschrift für diese Szene.
Sind die denn eigentlich dann digitalisiert oder wie? Oder sind die im Archiv? Oder?
Also ich habe die Zeitschriften im APABITS eingesehen. Das ist das antifaschistische Pressearchiv hier in Berlin. Und das sammelt ja auch schon seit den 80er Jahren zur radikalen Rechten und extremen Rechten. Und die haben auch viele ältere Zeitschriften, die auch zum Teil sehr selten sind. Also diese ist jetzt nicht so selten, aber in dem Gesamtbestand dann schon, dass man die findet. Ich kann sie auf Papier auch in der Nationalbibliothek in Leipzig einsehen, aber das ist natürlich mühsamer als jetzt durchsuchbar, die Dateien vor sich zu haben. Und die französischen, die haben wir ferngeliehen und dann sozusagen so Arbeitskopien gemacht, damit ich damit arbeiten kann.
Okay, also es sind zwei sehr wichtige Zeitschriften für diesen rechtsradikalen Diskurs in der Zeit 45 bis 71, also nach 45 erschließt sich mir irgendwie, weil dann eben der Nationalsozialismus am Ende ist, Tag der Befreiung und so weiter. Ja, aber warum dieser Zeitraum?
Da war ich mir auch lange nicht ganz sicher, bis wann ich mir die eigentlich anschauen kann, also wie lange ich es schaffe sozusagen, wie viele Jahrgänge und wie lange es sinnvoll ist und wo es gut ist, einen Schnitt zu machen, weil die beide halt länger existiert haben, also die französische bis 82. Und da habe ich für mich dann entschieden, dass ich unbedingt die Entwicklung, die frühe Entwicklung der neuen Rechten oder Nouvelle Droite in Frankreich mit drin haben will und muss, weil das ist einfach die zentrale Frage oder eine der zentralen Fragen ideologisch vom Wandel her gesehen, ändert sich damit jetzt wirklich was oder nicht und was ändert sich und eben wie bildet sich der Generationenwechsel ab und das wollte ich mit drin haben und wo ich quasi den Schluss gezogen habe, 71, da ändert sich die Herausgeberschaft von der Nation Europa. Der Herausgeber Arthur Erhardt, der hatte wie so einen politischen Ziehsohn, Peter de Hoos, der hat die Zeitschrift übernommen kurz vor dem Tod von Erhardt, 71. Also der war dann schon eingeführt und hat dann halt direkt weitergemacht und auch nochmal neu geprägt. Also die verändert sich danach auch, weil de Hoos sehr aktives NPD-Mitglied war und das die Zeitschrift stärker auf Parteilinie gebracht hat und ein bisschen weniger theoretisch unterfütterte Artikel quasi gesucht und gefunden hat. Und die französische Zeitschrift hatte so eine ähnliche Geschichte eigentlich zur gleichen Zeit. Da gab es diesen späteren Chefideologen des Front National, der sich ja 72 gründet, François Duprat, der war der Chefredakteur von der Défense de l'Occident für einige Jahre und hat die quasi auch gerettet in so einer Zeit, wo ja, die so ein bisschen vom Ausstand, die spannenden Leute schon gegangen waren von der Nobelpreisträgerin. Und da, da geht der dann 71, weil er sich, glaube ich, mehr einfach für diese Parteigründung dann interessiert und irgendwie andere Wege einfach geht. Und das ist dann auch nochmal so ein Schnitt, wo wieder eine neue Orientierung her muss. Diese Personaländerung, diese beiden, die bringen ganz viel mit sich. Also sozusagen die Zeitschrift verändert dann wirklich auch so ihre Ausrichtung. Nicht total, aber schon.
Da jetzt auch nochmal ganz interessant, weil du das jetzt ein paar Mal gesagt hattest, Nouvelle Droite oder Neue Rechte. Dieser Begriff ist ja jetzt auch irgendwie relativ weit verbreitet, habe ich das Gefühl, auch im Umgang mit der AfD, auch im Umgang mit den Identitären zum Beispiel, die ja eine Zeit lang recht präsent waren, eigentlich mehr als jetzt. Da vielleicht nochmal, was ist denn die neue Rechte dann? Und schaust du dir dann eigentlich die alte Rechte an? Also ist das quasi wie so eine Art Vorgeschichte der neuen? Also sind eigentlich zwei Fragen. Vielleicht erstmal, was ist die neue Rechte so? Mal kurz knackig gesagt und dann die zweite.
Die neue Rechte ist eigentlich so ein Selbstbegriff, der aber in der Forschung und auch in der Öffentlichkeit ja mittlerweile wirklich gängig ist. Und der meint so die Rechte ab den, also es wird unterschiedlich angesetzt, aber spätestens ab den 70er Jahren. Ich würde sagen, das beginnt deutlich früher. Einige sagen so auch ab Mitte der 60er Jahre. Inhaltlich zeichnet sich da einiges schon wirklich ab 62 ab. Da geht der Algerienkrieg verloren für Frankreich. Und da ändert sich eben ganz, ganz viel. Und das, was dann die Träger sozusagen dieser Neuorientierung des Nationalismus in den beiden Ländern sind und auch noch in anderen Ländern, ist einfach die neue Generation, die herangewachsen ist. Also die alte Rechte im Sinne von Alter, die gibt's noch, aber einige sind auch schon gestorben, die am Anfang diesen Zeitschriften geschrieben haben. Und es sind neue hinzugekommen, also die sowohl als Schüler, Schülerin oder dann Studenten vor allem, Studentinnen, ganz wenige, zu den Zeitschriften kommen und dann in ihren 20ern natürlich auch logischerweise selbstbewusster werden und so versuchen, auch neue Akzente zu setzen. Gleichzeitig kommt dann ja auch die frühe Studentenbewegung schon so ab 67 ins Spiel, die spannend ist, sich anzuschauen, auch im Vergleich. Also das rezipieren natürlich auch nationalistische Studenten, was da sonst so an den Unis passiert, und reagieren darauf auch. Und in dem Zusammenhang entsteht halt so diese sogenannte neue Rechte, wo man aber immer wieder, finde ich, betonen muss, dass inhaltlich da nicht viel Neues passiert ist. Also ein paar Vokabeln werden geändert, aber die große inhaltliche Differenz sucht man eigentlich vergeblich. Und die Prägung ist total deutlich durch die alte Rechte. Und ja, ich sage auch alte Rechte, dass ich mir die anschaue, aber das hat halt diesen doppelten Sinn von alt im Sinne von nicht jung und alt im Sinne von das, was davor war.
Okay, also quasi, wenn man so will, so ein bisschen ein bewegungsmäßiger Anstrich dann oder so ein bisschen eine andere, vielleicht auch Selbstpräsentation, Herangehensweise an Politik, oder?
Genau, also das ist meistens mit dem Schlagwort Metapolitik verbunden, dass man sagt, die haben jetzt nicht mehr so, entweder nicht mehr so die Möglichkeit, weil gerade andere politische Gruppierungen sozusagen eher rezipiert werden oder interessanter gesellschaftlich gerade sind. Deswegen müssen sie sich auf die Metapolitik verlegen, oder es ist total smart von ihnen, dass sie jetzt irgendwie behaupten, sie würden sich an Gramsci orientieren und sozusagen im Vorfeld, das wird ja auch häufig gesagt, der Parteipolitik agitieren. Tatsächlich sind diese Strategien aber auch sehr alt. Also es gab's auch schon in den 20er Jahren und natürlich auch ab 45 wurden ja Zeitschriften gegründet, Verlage gegründet, Netzwerktreffen veranstaltet, Kulturveranstaltungen, die aber eindeutig rechts waren und eher so als Fassade dienten, um ja eben sich zu vernetzen und seine kruden ideologischen Fragmente da unter die Leute zu bringen oder sich darüber auszutauschen. Das gab es eigentlich immer. Insofern ist das Neue eigentlich vor allem was Habituelles, also tatsächlich sich orientieren an dem, durch das Jungsein eben auch an den anderen Jungen, die es gibt. Und das wird aber auch explizit aufs Tableau gebracht. Also es gibt so eine Ausgabe von der Nation Europa unter dem Titel Neuer Nationalismus. Und da wird halt viel auch mit Fragezeichen natürlich gearbeitet. Aber es gibt so einen Artikel, der sehr, sehr umstritten ist, wo es dann auch eine lange Diskussion dann im Heft dazu gibt, in den folgenden Heften, wo die Frage ist, kann man von der Linken was lernen für den Nationalismus? Und das ist aber letztendlich, sind das Worthülsen und Schlagworte, die da benutzt werden. Das ist jetzt nicht, dass man sich mit der Ideologie auseinandersetzt, und gibt zwar auch manchmal solche Querfrontversuche, dass man sagt, okay, was haben wir jetzt gemeinsam, aber darum ging es da eigentlich kaum.
Also jetzt auch bei der neuen Rechten sozusagen, ja, diesen Zusammenhang, ne? Genau. Da vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz vielleicht zur Metapolitik, bitte.
Ja, das wird meistens so verstanden, dass jetzt eben nicht um Parteipolitik geht und nicht darum, auf direktem Wege an Macht zu gelangen. Die NPD, die 1964 gegründet wurde, hatte natürlich eigentlich das Interesse, in den Bundestag zu kommen und da die große Politik mitzugestalten, so wie das heute von der AfD auch das Interesse ist. Und Metapolitik würde dann demgegenüber bedeuten, eher sich auf so einen langen Weg vorzubereiten, Ideen zu prägen, so einen Textkanon zu erarbeiten, auf den dann Aktivisten auch zugreifen können und sozusagen so dieses Einflüstern, was man aus dem Umfeld von Kubitschek vielleicht auch kennt, dass man so sagt, okay, das sind die Berater dann von den AfD-Politikern, die möglicherweise dann einflussreich werden.
Ja, Götz Kubitschek, der Verleger. Da jetzt vielleicht mal inhaltlich einzusteigen. Migration, okay. Transnationale Bewegung, dann denke ich auch an diesen Faktor des Deutsch-Französischen, der in deiner Arbeit drin ist. Und gerade wenn es jetzt um diese Zeit nach 45 geht, vielleicht, weiß ich nicht genau, es ist ja doch so ein Moment, das ist ja eigentlich in diesem Ultranationalistischen eigentlich von der Erbfeindschaft zu dieser Zeit die Rede ist. Also die Reichseinigungskriege in den 1870er Jahren, dann der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, Besatzung. Also warum sollten sich jetzt eigentlich Ultranationalistinnen auf den beiden Seiten dann eigentlich irgendwie zusammentun? Oder haben sie das überhaupt gemacht? Oder?
Das war auf jeden Fall eine strittige Frage. Es gab ja während des Vichy-Regimes, also als die deutsche Besatzung in Frankreich war, bis 1944, 45 gab es dann natürlich auch einige deutschen Freunde und Fans sozusagen des Nationalsozialismus. Das war aber kein Konsens in der radikalen Rechten in Frankreich. Aber die, die eben da schon sich organisiert hatten und die Kollaboration vorangetrieben haben mit Deutschland, mit Nazi-Deutschland, die sind natürlich jetzt da weiter auch in diesen Kreisen aktiv und wollen auch weiterhin, dass Deutschland als starker Partner für so ein gemeinsames europäisches Ziel, und das bedeutet ein nationalistisches Europa, im Besonderen heißt das eigentlich, oder das kann man einfach immer so als, in Anführungszeichen, rassistisch reines Europa sehen, also so als weiße Bastion. Häufig wird dann auch von Kultur geredet, aber damit ist eigentlich immer Rasse gemeint am Ende. Die wollen halt gegenseitig, also die französische Seite will gerne die deutsche Seite gewinnen für dieses Projekt, und die deutsche Seite weiß, also die deutsche Seite in dem Sinne gibt es ja in dem Moment nicht mehr, Deutschland ist geteilt, und die bundesrepublikanischen Nazis, sage ich jetzt mal vereinfacht, die wollen natürlich mit ihren französischen Kollegen da zusammen wichtiger erscheinen und auftreten. Also es sind auch nicht nur die Deutschen und die Franzosen in dieser Zeit, die sich vernetzen, aber die sind ein wichtiger Bezugspunkt füreinander. Es sind auch noch sehr gute Kontakte nach Italien vorhanden, nach Schweden, nach Dänemark, nach Belgien. Also da sind einige Länder wichtig. Es gibt insgesamt so eine westeuropäische Vernetzung in den frühen 50er Jahren vor allem, die so versucht, jetzt ein neues Europabild zu propagieren, was sie letztendlich von Joseph Goebbels abgeschrieben haben, was so ab 41 im Krieg eine Rolle gespielt hat, als Propagandainstrument einfach.
Dieses neue Europa, was ist das?
Genau, da geht es vor allem darum, sich darauf zu besinnen, was man eben als Gemeinsames hat gegen so eine vermeintliche Bedrohung aus dem Osten, die eben von Goebbels als jüdisch-bolschewistische Bedrohung konstruiert wird, und aus dem Westen die Bedrohung durch Menschenrechtsdiskurse. Und quasi dazwischen eingeklemmt wäre dann Europa. Und das funktioniert ganz gut, das dann in den Kalten Krieg zu übertragen, weil, also für die Nazis funktioniert es gut, also ich sage jetzt Nazis, für die Rechtsradikalen funktioniert es gut, weil die dann sagen, naja, wir haben jetzt hier die zwei Blöcke und wir sind aber eigentlich die dritte Kraft und die Alternative zu beiden Blöcken.
Aus dieser ja zwischen Ost-West befindlichen und ja dann auch wahrscheinlich kulturell befindlichen Europa sozusagen heraus. So.
Genau, das ist die Konstruktion. Also Europa, was das genau heißt, ist natürlich auch kein, da gibt es keine Einigkeit drüber. Manche lehnen den Begriff Nation Europa auch ab und sagen, nein, es muss ein Reich sein. Die Frage, wo endet das, muss das christlich geprägt sein? Oder das ist was, was dann tatsächlich neuer wird in der neuen Rechten, dass man sich verabschiedet von dieser Vorstellung, dass jüdisch-christliche Prägungen das Wichtigste für so ein Europabild sind. Da sagt man ja dann eher, die Regionen sind wichtig. Es ist eher so, dass man weiter zurückgeht und auf sowas Heidnisches dann irgendwie kommt. Also das ist was sich später dann erst eigentlich zeigt, dass darüber gibt es in den 50er Jahren überhaupt keine Einigkeit, wie dieses Europa eigentlich kulturell konstruiert werden soll. Aber darüber wird dann so ein bisschen hinweggebügelt. Im Grunde ist das einfach nur die Idee, dass man, es gibt ja diese Europabestrebungen in der großen Politik, dass man versucht, so eine nationalistische, braune Alternative zum Straßburg-Europa anzubieten.
diese rechten Netzwerke, die sich bilden ab 45. Du hast einige Länder genannt, also Deutsch-Französisch ist anscheinend relativ wichtig. Da finde ich irgendwie, dann spielt ja auch Geschichtspolitik irgendwie eine Rolle, oder? Weil ich meine, muss man ja schon ein bisschen auch eine Gymnastik dann machen, gedanklich. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Land wie dem Französischen komme, was zum großen Teil besetzt war, haben die dann auch wie so eine Art revisionistische gemeinsame Politiklinie gefahren jetzt auf dieser deutsch-französischen, ich sag mal, Achse?
Ja, ganz genau. Das ist ganz zentral und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum überhaupt die deutschen Partner, also in dem Fall jetzt eben in der Bundesrepublik, so immer wieder nach vorne gekehrt werden von anderen europäischen Rechtsradikalen, weil so gesagt wird, naja, das Land ist ja jetzt geteilt und dadurch geschwächt. Und um das wieder stärker aufzubauen und dann, dass man sich quasi mit dem dann vernetzen kann für so ein starkes Europa im nationalistischen Sinne, muss man erstmal quasi die Last der Vergangenheit wegschreiben, abwerfen, wie auch immer. Und daran wird ganz, ganz stark rumgedoktert in den 50er Jahren. Also das ist das Hauptthema, wie man sozusagen die Schulddebatte, wer hat Schuld am Zweiten Weltkrieg, aber natürlich auch den Umgang mit dem Holocaust und dem ganz wenigen Wissen, was es in der Forschung dazu zu der Zeit gab, aber das eben schon ganz viel abzustreiten oder halt so darzustellen, als wäre das ja, wenn man überhaupt Schuld anerkennt, dann immer so relativierend, na gut, alle haben ja Schuld auf sich geladen oder eben ganz häufig eine Täter-Opfer-Umkehr zu ziehen. Das Zentrale ist dabei immer so diese antisemitische Täter-Opfer-Umkehr, so funktioniert ja auch die Holocaust-Leugnung. So angeblich hätten ja die Juden den Nazis den Krieg erklärt. Aber ja, das vor allem dann immer der Blick nach 45 so oder auf die Zeit nach 45 ist, jetzt profitieren ja quasi die Überlebenden davon durch Zahlungen, dadurch, dass der Staat Israel gegründet wurde und so weiter. Und das würde ja dann erklären, warum sie ein Interesse daran hatten, dass es den Holocaust überhaupt gab. Weil jetzt ist es ja quasi gut für sie. Und also wenn ich sowas lese, das war wirklich so zum Teil das Härteste an der Recherche, weil ich finde das einfach so unfassbar in der Verschwörung, die da aufgeschrieben wird und die aber wirklich häufig ist. Also das ist eins der bestimmenden Themen in den 50er Jahren. Und diese Holocaust-Leugnung, die da entsteht, die ist ja ein internationales Projekt.
Da fällt es mir total schwer, wirklich in dieser Zeit zu bleiben, weil die unsere auch so, ich mich daran so erinnert fühle, also an diese Fliegenschissrede zum Beispiel, ne? So. Ist das dann wirklich sowas, was sich dann da so durchzieht? Oder war das auch für dich so ein Problem, dann zu gucken, ah nein, ich bin jetzt hier im Kalten Krieg, wir haben die Blöcke, wir haben die Konfrontation, es ist eine ganz andere Zeit ja eigentlich. Mhm. So.
Forschungspraktisch ist es für mich tatsächlich wichtig, das immer dann mal wieder so auseinanderzuhalten, was konnte man denn zu der Zeit schon wissen, was wussten auch die Akteure und die wussten viel, weil das zum Teil ja Insider waren, die Dokumente gesehen hatten, die jetzt die allgemeine Bevölkerung nicht gesehen hat. Also da schreiben ja in den Zeitschriften alte Nazis, die in verschiedenen Stellen im Staat gearbeitet haben. Arthur Erhardt, der die Nation Europa herausgegeben hat, der war am Ende Archivar bei einem Archiv der Waffen-SS, der wusste von Verbrechen und er wusste da sicherlich auch Zahlen und eben so ungefähres Ausmaß, hatte eine Vorstellung und mit diesem Wissen schreibt er quasi einfach, also er lügt einfach, schreibt einfach das Gegenteil oder streitet das ab und dafür finde ich aber für die Einordnung wichtig, was wusste die Forschung zu dem Zeitpunkt schon, weil die sich ja auch mit der Forschung auseinandersetzen und die versuchen eben abzuwehren, die Erkenntnisse, die es da gibt oder lächerlich zu machen oder eben ja irgendwie einzuhegen für sie. Aber gleichzeitig gibt's auch das, was du gesagt hast, dass man irgendwie merkt, okay, die gleichen Argumente zirkulieren und zirkulieren und zirkulieren seit Jahrzehnten. Und das ist auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, tragisch, dass da so wenig möglich ist, scheinbar das zu verhindern oder ja international dagegen vorzugehen. Also in einzelnen Ländern wurden ja zum Teil Gesetze geändert, Texte verboten, indiziert oder eben gab es Gerichtsverfahren. Maurice Badesch hatte ganz früh schon ein Gerichtsverfahren über seine Bücher, die Nürnberger Prozesse antisemitisch gewertet haben und da auch Holocaust-Leugnung betrieben haben. Die wurden dann in Frankreich verboten, aber die Übersetzungen wurden gleichzeitig noch weiter angefertigt und die zirkulieren bis heute. Und das ist überhaupt kein Problem, an diese Bücher zu kommen. Das trifft ja für neuere Texte auch zu. Also das finde ich ist immer eher so ein Argument, dass man sagen muss, linke Positionen und linke Netzwerke müssen das im Blick behalten und selbst sich auch sehr gut international vernetzen und aufstellen und schauen, wo kann man da einhaken, wo kann man da Dinge kappen. Natürlich hat der Staat auch diese Verantwortung.
Mhm. Mit diesen Argumenten, die sich durchziehen. Und das hatte jetzt wieder so ein bisschen was zu tun mit diesem Übergang quasi vom Nationalsozialismus und Faschismus dann in diese, ich sage mal, alte Rechte, wie du es genannt hast, und dann ja dieser Übergang in diese neue Rechte. Du hattest gesagt, dass gerade die Dekolonisierungsbewegung dann eine große Rolle gespielt hätte, also ja ab den 60er Jahren, vor allen Dingen in vielen afrikanischen Ländern, dann eben Unabhängigkeitsbewegungen, ja auch, du hast Algerienkrieg schon genannt, der auch für Frankreich quasi extrem traumatisch, aber natürlich auch für die Leute in Algerien, also eine große Tragödie eigentlich in diesem Zusammenhang. Aber wie reagierte denn dann diese alte Rechte dann so ein bisschen darauf oder diese Dekolonisierung eben? Weil diese Bewegung, diese Erfahrung, es waren ja eigentlich auch so nationalistische Aufstände, wenn man so will. Fanden die das dann vielleicht sogar ganz gut oder?
Ja, das ist wirklich ein Knackpunkt in der Entwicklung auch der Ideologie. Für die französische radikale Rechte war, in deren Wahrnehmung war es so, wie du gesagt hast, war der Algerienkrieg eine Tragödie oder ein Drama, nennt das dann die Défense de l'Occident.
Ich habe die Daten gerade nicht parat.
54 bis 62.
Okay, alles klar. Danke.
Und natürlich war es ein verbrecherischer Krieg. Es war ja eine Unterdrückung oder versuchte Unterdrückung so eines antikolonialen Aufstandes, der auch eine Nationalbewegung war, klar. Das macht es auch zum Teil ein bisschen komplizierter noch, aber gleichzeitig mit massivem Einsatz von Folter und so weiter, unfassbar vielen Todesopfern auf der algerischen Seite und natürlich auch auf französischer Seite, aber vor allem in Algerien, ist das ja schon ein sehr, sehr krasser Einschnitt gewesen, der, finde ich, auch häufig in der Debatte mittlerweile wird mehr darüber gesprochen, aber lange nicht so ein großes Thema war, wenn man auf Frankreich in den 60ern geschaut hat, was da eigentlich, also wie viel Gewalt da war. Genau, und war halt auch in Frankreich, also im Kernland sozusagen, mit sehr viel Gewalt verbunden, weil sich einige von den radikalisierten Leuten, die eben das nicht aufgeben wollten, dieses Algerien, das war ja ein Teil Frankreichs Algerien, also diesen Teil nicht aufgeben wollten und die Bedeutung, die daran geknüpft war, Frankreich als Imperium noch zu halten, da gab es so eine Organisation, d'Armée Secrète hieß die, so eine Terrororganisation, die dann weiter gebombt und gemordet hat in Frankreich und in Algerien. Und aus dem Umfeld der Zeitschrift Défense de l'Occident sind da einige dabei. Also das sind Leute, die massiv auch zu Gewalt gegriffen haben und das auch weiter eben natürlich schriftlich verteidigt haben, was sie da tun. Also das war auf jeden Fall so ein Gewaltraum und ein Gewaltzeitraum. Und die neue Rechte entsteht da, weil da jetzt der Druck sozusagen stark ist, wenn es dann nicht das Imperium ist. Und das checken die natürlich auch irgendwann, dass es verloren gehen wird, dass de Gaulle sagt, so, wir müssen jetzt hier irgendwie zu einem Punkt kommen. Und bereit ist, quasi Algerien aufzugeben, in Anführungszeichen. Und da orientieren sie sich um. Und so ein Teil geht halt in diesen Terror und sagt, okay, wir versuchen das bis zum Letzten. Und gleichzeitig passiert zum Teil mit den gleichen Leuten auch so eine Umorientierung, dass sie sagen, wir müssen mehr die Jugend rankriegen, wir müssen neue Formen finden für unseren Nationalismus. Und sie wollen sich intellektualisieren. Das macht natürlich dann wieder spannend, was da so für Vokabeln dann eben aufkommen und ja, für neue Netzwerke, für neue Formen, neue Zeitschriften, die sich dann auch gründen. Also häufig verbindet man ja auch Alain de Benoist mit den neuen Rechten in Frankreich und der war ja in Algerien als Soldat, wie viele, die dann eben zur neuen Rechten gehen, neue Zeitschriften gründen und so weiter. Und vorher hat aber Benoist und auch seine Studienfreunde und so weiter, die haben für Badesch geschrieben, also für die Zeitschrift, die ich mir anschaue. Genau. Und die neue Rechte in Deutschland kommt ein bisschen später, weil die dieses Problem mit Algerien ja nicht so massiv haben, also sich daran abzuarbeiten an dem Thema. Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber, aber vor allem ab 61 war ja der Mauerbau, was für die Rechtsradikalen in der Bundesrepublik natürlich ein Einschnitt war. Und da gibt es eigentlich richtig Streit. Also wenn da französische und deutsche Rechtsradikale aufeinandertreffen, streiten sie sich auch darum, brauchen wir mehr Unterstützung von der französischen Seite für unsere Forderungen? Was ist hier los? Die Mauer wurde gebaut, warum gibt es nicht mehr Protest? Und auf der anderen Seite wollen die französischen Akteure halt, dass die deutschen Rechtsradikalen sagen, hier Solidarität mit den französischen Nationalisten, wir sind auch für ein französisches Algerien und so weiter, was sie nicht so stark machen. Also das ist so ein bisschen ein kompliziertes Verhältnis auch zu dieser Befreiungsbewegung in Deutschland, aber es ist eben nicht so eindeutig, wie man es in Frankreich gerne hätte. Und das ist schon ein Streitpunkt.
Was heutzutage auch so ein Schlagwort dann ist oder mir zumindest seit den 2000ern immer wieder aufkommt und jetzt gerade nicht so ganz oben schwimmt, aber doch immer wieder aufkommt, ist dieses Schlagwort vom irgendwie Volkstod in der neuen Rechten. Was vielleicht auch mit dieser Dekolonisierung insoweit ein bisschen zu tun hat, als dass ja dann irgendwie unabhängige Staaten entstehen, aus denen dann wiederum Leute vermehrt vielleicht oder auf eine andere Art und Weise eben migrieren, auch nach Europa. Und dann im Zusammenhang heutzutage mit diesem Remigrationsschlagwort, der dann oft gesagt wird, naja, eigentlich dieser Volkskörper, sag ich mal, ist bedroht, dieses biologische Weiße, wie auch immer, ist bedroht durch diese Migration. Und das ist dann eben dieser Volkstod. Und es gibt dann überhaupt kein Volk mehr irgendwie. Spielte das da eigentlich auch schon eine Rolle dann bei der alten Rechten, was du dir jetzt angeguckt hast sozusagen?
Ja, das ist auch ein Thema, was nicht schon in den ersten Jahrgängen der Hefte so groß debattiert wird, aber dann schon. Ich glaube, da war am Anfang dann doch noch so ein bisschen Scheu, da direkt an den NS anzuschließen, aber das passiert dann so ein bisschen mit Zeitverzug. Und da veröffentlichen die gleichen Autoren zum Teil. Also ein berühmtes Beispiel ist dieser sogenannte Rassegünther, Hans F.K. Günther, der eigentlich Germanist war, aber dann sich im NS eben als vermeintlicher Experte für Rassenfragen da irgendwie herausgeschrieben hatte oder reingeschrieben hatte in die Annalen. Und der veröffentlicht am Anfang dann noch unter Pseudonym neue Werke nach 1945, die auch rezipiert werden in Nationen Europa, und später schreibt er dann auch selbst dort und auch irgendwann dann ohne Pseudonym. Das wird dann wieder zu einem Thema, dass man irgendwie sagt, der sogenannte Volkskörper muss irgendwie reingehalten werden. Da geht es ganz viel um Geburtenpolitik. Aber es kommt auch also sozusagen die falschen und die richtigen Geburten. Welchem hätte man gerne mehr? Welche hätte man gerne nicht so viele? Solche Steuerungsfantasien, die natürlich im Kern immer antifeministisch sind. Also es wird nie davon geredet, dass es eigentlich um Sexualität geht. Aber letztendlich wollen die ja die Herrschaft über Frauenkörper da herstellen. Sonst würde dieser ganze Diskurs ja gar keinen Sinn machen. Und da kommt dann aber auch der Einwanderungsdiskurs dann mit rein. Also, und das kennen wir ja bis heute, dass da ständig irgendwie solche Schlagworte dann sind, eben wer dann angeblich zu viele Kinder bekommt und wie schädlich das dann für irgendwen ist. Also,
du sagtest ja auch, naja, also so richtig ein Problem war das jetzt für die alten Rechten nicht, wenn dann auch Leute quasi von außerhalb gekommen sind, so wie jetzt. Also jetzt schmeiße ich wieder Sachen zusammen, so ein bisschen. Du merkst, es ist auch schwierig für mich, das auseinanderzuhalten, aber
das ist wie so ein Umschwenken der Blickrichtung, würde ich sagen. Es kommen halt tatsächlich, erstmal kommen ganz viele von den sogenannten Algerien-Franzosen nach Frankreich. Also das war ja ein mit sehr, sehr vielen Menschen ausgestattetes Regime dort in Algerien auch. Also sozusagen Franzosen wurden ja aufgefordert, da zu siedeln. Das war ungefähr 1 Million. Und die kommen dann alle nach der Befreiung Algeriens nach Frankreich. Oder fast alle. Also das ist quasi so eine Rückmigration. Und das ist erstmal sozusagen wie kein Problem. Also politisch ist es ein Problem, aber weil die natürlich irgendwie eigene Interessen haben und integriert werden müssen und so weiter. Aber sozusagen aus diesen rassistischen Logiken heraus ist das jetzt nicht so ein eindeutiges Problem. Also die will man eher als politische Subjekte gewinnen. Die kriegen kostenlos die neurechten Zeitschriften oder die rechten Zeitschriften. Freihaus werden irgendwie hofiert auch in den Zeitschriften und so weiter, weil man vermutet, dass die besonders nationalistisch sind, was zum Teil auch stimmt. Insgesamt kann ich das jetzt nicht so sagen, dass es so eindeutig ist, aber es gibt's schon. Und dann gibt's natürlich die Menschen, die aus Algerien oder auch aus anderen afrikanischen Ländern kommen, die jetzt keine europäische Vergangenheit, keine europäischen Vorfahren haben. Und das, ich finde, das ist so verrückt, wie da so diese Blickrichtung sich ändert. Also die sind ja selbst gerade erst zurückgekommen sozusagen, also die Kolonialisten. Und das war selbstverständlich, dass sie dort sein durften und also mit Gewalt auch ihr Regime da erhalten konnten. Und jetzt sind sie quasi gerade abgezogen und haben verloren. Und jetzt kommt quasi direkt die nächste Bedrohung, schließt sich an, dass jetzt diese Leute sich erdreisten, in die Metropolen zu gehen, nach Paris zu gehen, da zu studieren oder arbeiten zu wollen oder ähnliches. Und das ist einfach ein krasser Abwehrkampf, der dann aufgezogen wird. Ja, auch in der großen Politik muss man sagen, es ist ja nicht nur jetzt sozusagen die rechtsradikale Sekte, die sich dagegen wehrt. Es gibt ja schon auch politische Probleme, das kennt man ja mit den Banlieues zum Beispiel. Es gibt jetzt nicht die große gute Integration, die stattfindet. Aber dieses Gefühl, so ständig bedroht zu sein, das ist eben was die Rechtsradikalen einfach sehr gut geübt haben, was sie kennen, was sie immer schon machen, weil die sich eben, glaube ich, vor allem als Soldaten verstehen, als in dem Fall schriftstellende Soldaten, würde ich sagen. Und die brauchen immer die Bedrohung, und die Bedrohung ist dann eben, jetzt kommen hier Leute von außen und die wollen uns unsere Kultur irgendwie nehmen.
Ja, stimmt. Es war ja auch immer ein Verteidigungskampf offiziell, ne? Also jetzt ideologisch auch von Seite des Nationalsozialismus. Da nochmal anzuschließen, weil du auch gesagt hattest, dieses Stichwort, diese große Integrationsleistung gab es jetzt auf der französischen Seite jetzt generell auch nicht. Du hattest vorher schon davon gesprochen, von diesem Gedanken, dass zum Beispiel jüdische Menschen oder jüdisch gemachte Menschen teilweise ja auch so profitiert hätten von diesem Holocaust, dass das dort zirkuliert, diese ja, infamen Ideen eigentlich. Wie, ich sag mal, diskursfähig war das denn dann damals? War das wirklich so eine ganz Außenblasenposition und die Leute jetzt auf der Straße hätten gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht? Oder war das vielleicht doch irgendwie anschlussfähig an so ein Mehrheitsding? Oder wo waren da diese Menschen eigentlich positioniert, sage ich mal?
Das finde ich schwer zu beantworten, weil ich mir sozusagen aus forschungspraktischen Gründen natürlich jetzt nicht auch noch ganz viele andere Zeitschriften angucken kann. Also ich nehme als Vergleich immer für die deutsche Seite zum Beispiel so Spiegeltitel oder auch so Leitartikel im Spiegel, um das so ein bisschen einschätzen zu können, und bin da dann zum Teil auch ein bisschen überrascht. Eins von diesen biopolitischen Themen, was in der Zeit halt so hoch und runter diskutiert wird, überall in Deutschland zumindest, nicht nur, ist das Thema Überbevölkerung, was auch als so ein Bedrohungsszenario konstruiert ist. Und die Überbevölkerung ist natürlich dann auch nicht mehr in Europa ein Problem. Das war auch mal anders, aber das ändert sich eben gleichzeitig auch, wie die Dekolonisierung sozusagen immer wichtiger wird oder das Zeitalter der Dekolonisierung eingebrochen ist, wird irgendwie Überbevölkerung vor allem gemeint als ja, Menschen außerhalb von Europa kriegen zu viele Kinder und deswegen gibt es da zu viele Menschen und das ist ein globales Problem, was wir aber auch scheinbar in Europa verhandeln müssen. Und genau, das macht zum Beispiel ja der Spiegel auch. Und so antisemitische Positionen, gerade zum Beispiel auch in Frankreich, das kann ich auch nicht so gut einschätzen. Also Antisemitismus hat es immer gegeben, gibt es ja auch von links, also da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Ausprägungen. Aber sozusagen wie im Vergleich zu heute, wie kann man das einschätzen, das fällt mir schwer zu beantworten. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, offen rassistischer waren die Gesellschaften schon damals. Rassismus ist ja uns heute vielleicht ein bisschen klarer als Thema, was man nicht los wird, also womit man sich selbst auch weiter auseinandersetzen sollte, gerade als weiße Person, und womit man, wovon man ja nie frei dann sich geschrieben oder gedacht hat oder so. Ich glaube, dieses Bewusstsein gab es damals einfach in den Medien noch überhaupt nicht. Also da wurden Dinge eben gesagt und auch so in der Bildsprache gebracht, die würden dann heute vielleicht auf jeden Fall, wenn es kommt, kritisieren.
Wie ernst zu nehmen waren denn dann dieser Einfluss dieser Ideologien denn? Also sprechen wir dann hier von irgendwie Riesenauflagen dieser Zeitschriften, die du dir angeschaut hast? Oder ist das wirklich eher so kursiert, ich sag mal, im Kreise von Eingeweihten? Du hattest auch von Sekte gesprochen vorhin, also genau.
Irgendwie beides, würde ich sagen. Also das ist schon eine Sekte, oder ich nehme es so wahr, dass viele das auch eben nicht wahrgenommen haben damals. Auch heute sind diese Zeitschriften ja nicht sehr bekannt. Aber es ist auch nicht zu vernachlässigen, sowohl von den Auflagenzahlen als auch, glaube ich, von der Bedeutung. Und das sind aber auch zwei verschiedene Sachen. Also die Auflagen sind so zwischen 3.000 und, wenn es hochkommt, 10.000. Das sind häufig Selbstangaben oder vom Staatsschutz oder Verfassungsschutz. Insofern ist es auch ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber es sind eben schon einige Tausend. Und es kommen immer wieder auch so also Aufschlüsselungen auch aus den Gruppierungen selbst, wo die dann herkommen. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, was spannend ist. Die sind nicht nur eben in dem jeweiligen Land gelesen. Das ist alles sehr interessant. Und wenn man das vergleicht mit Zeitschriften, die eine ähnliche, also nicht politisch ähnliche Ausrichtung hatten, aber die sich eben auch mit Politik, Literatur beschäftigen wollten, dann ist das jetzt gar nicht so eine geringe Auflage in der jeweiligen Zeit. Das kann man sagen. Aber ich glaube, die Bedeutung ist eher, also das Zentrale, würde ich sagen, ist die Bedeutung nach innen und dass die so einen politisch-kulturellen Kanon geprägt haben und irgendwie so dieses Milieu stabilisiert haben über einen Zeitraum, in dem Parteien dann ja immer mal eben Verluste hatten oder verboten wurden. Die Sozialistische Reichspartei wurde 52 verboten und die Zeitschriften gab es aber weiter. Und das hat halt diesen Generationenwechsel ermöglicht. Und das, finde ich, ist eigentlich das Traurige für uns heute, oder wo man sagen kann, da waren sie dann wirklich erfolgreich. Sie haben eben die jüngeren Leute irgendwie geschafft, so einzubinden oder denen sowas vorzusetzen, wo die dann wieder anknüpfen konnten.
Das ist dann diese Übersetzungsleistung eigentlich, die du im Titel deiner Arbeit auch hast. Ne? Also die Idee wird siegen, Recycling und Übersetzung rechtsradikaler Ideologien 45 bis 71. Das ist das, was du damit meinst eigentlich.
Ja, Übersetzung in die neue Zeit und in die nächste Generation, aber natürlich auch ganz buchstäblich Übersetzung von Französisch auf Deutsch und Deutsch auf Französisch und in andere Sprachen.
Wie haben die sich denn dann so begriffen, diese Leute, die das dann geschrieben und herausgegeben haben? Haben die sich als Intellektuelle begriffen oder als Außenseiter? Du hattest so was Soldatisches irgendwie gesagt.
Also ich nenne die politische Schriftsteller, so nennen die sich zum Teil auch selbst. Ich finde diesen Begriff sehr griffig, auch wenn man immer dazu sagen muss, rechtsradikale politische Schriftsteller. Also das spannt die natürlich aus, aber die meinen damit was Rechtes. Und das funktioniert sowohl auf Französisch, also die heißen auch eben in der Selbstbezeichnung Écrivain und Politik, als auch auf Deutsch. Und damit meinen die eben gerade was nicht intellektuelles, also eher anti-intellektuell. Gibt es aber so einen kleinen Widerspruch, weil sie trotzdem die geistige Elite ihres Landes sein wollen. Aber biedern sich auch immer gerne an Bauern, Arbeiter, Arbeiterinnen so an. Also das wird immer wieder betont, wie volksnah man ja eigentlich wäre. Ob das dann so im Einzelnen stimmt, ist vielleicht gar nicht so die spannende Frage, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und das Soldatische, das begegnet mir eben auch immer wieder. Also deswegen, man könnte auch sagen, es sind so schriftstellende Soldaten, aber eben die Selbstbezeichnung ist politische Schriftsteller. Und es gibt vereinzelt, also ganz selten auch welche, die so mit dem intellektuellen Begriff dann um die Ecke kommen, eher in der neuen Rechten. Also Benoit bezeichnet sich als Intellektuellen. Und Henning Eichberg wäre zum Beispiel auf der deutschen Seite, den man vielleicht so bezeichnen könnte. Aber das sind die Ausnahmen.
Ja, auch spannend, ne? Das ist ja auch dieses Anti-Intellektuelle, dieser Gestus ja eigentlich doch durchaus, also mir kommt der sehr vertraut vor, wenn ich mir jetzt auch so heute mal Diskurse angucke.
Ja, das stimmt.
Oder so. Welche Rolle haben denn dann diese internationalen Netzwerke für diese Intellektuellen oder Soldaten dann eigentlich gespielt, sage ich mal? Also du sagtest ja zum einen, hat man sich dann irgendwie manchmal aneinander abgerieben so ein bisschen, aber gleichzeitig ist es ja vielleicht auch so, dass es ja ganz was hermacht, wenn da so ein ausländischer Intellektueller sagt, dass es ganz toll ist, was ich auch sage.
Also. Ja, das brauchen die auch, insbesondere die Deutschen brauchen das ja ganz dringend, weil die eben aus so einer ja schon marginalisierten Position schreiben in der frühen Zeit. Also viele von denen konnten ihren Beruf ja nicht mehr so ausüben wie vorher, weil sie eben im Nationalsozialismus bedeutende Posten hatten oder eben eindeutig eben die Propaganda mitgetragen haben. Und die freuen sich natürlich extrem, wenn dann irgendein dahergelaufener Historiker aus den USA, David Hogan ist ein frühes Beispiel, dann behaupten, die Kriegsschuld liegt ja gar nicht auf deutscher Seite und dann kann man den einladen und dem irgendeinen seltsamen Preis geben und den hoch und runter rezensieren, weil das ist quasi eine vermeintlich neutrale Stimme. Und das, so wird eigentlich generell mit ausländischen, schon dann ausländisch zu sagen, ist eher, finde ich, auch immer so ein bisschen komisch, aber naja, jedenfalls so sagen die das. Ausländische Stimmen werden halt dann immer so instrumentalisiert als vermeintlich neutrale und das wird ganz, ganz krass in den 70er Jahren, also da ende ich ja dann schon, aber ich sehe das, dass es dann extrem zunimmt, in Bezug auf die USA vor allem, wo man sich so Intelligenztheorien neorassistischer Art sozusagen reimportiert. Die gab es ja im NS auch, aber das spielt jetzt dann in den USA eine größere Rolle und das ist bis heute ja auch irgendwie was, was immer wieder so auftaucht und relativ weit in den Mainstream reinkommt.
Also dass Menschen mit bestimmter körperlicher Erscheinung dann mehr oder weniger intelligent
genau.
sind.
Ja, so. Also rassistische Verklausulierungen, genau.
Ja. Ja. Ah ja, ja, amerikanische WissenschaftlerInnen haben herausgefunden.
Genau.
So ein bisschen.
So wird das auf jeden Fall diskutiert und eingeführt. Und ja, ob jetzt die in den USA die Netzwerke jetzt besonders spannend finden, mit deutschen Neonazis zu tun zu haben, wahrscheinlich zum Teil auch, weil es dann irgendwie wie das Original vielleicht erscheint, das kann ich aber nicht so richtig beurteilen. Auf jeden Fall sind diese Netzwerke sehr wichtig und bis heute zum Teil noch tragfähig.
So lange dann?
Ja, also genau, habe ich jetzt nicht im Einzelnen bei jedem Netzwerk verfolgt, aber es gibt so Beispiele, wo eben zum Beispiel bei Benoit, der lebt ja auch noch, so Verbindungen in die USA noch da sind, die schon sehr, sehr alt sind und auch Hans-Efgar Günther war dann sehr gut in die USA vernetzt, der lebt jetzt schon lange natürlich nicht mehr, aber so Dinge, die wirklich bis heute auch noch gelesen werden und also wenn man sich dann anschaut, wie zum Beispiel Attentäter, Rechtsterroristen, in ihren, weiß nicht, in ihren Videos oder dann irgendwelchen Bekennerschreiben argumentieren, dann kommen da häufig ja auch Versatzstücke von älteren Texten drin vor und die kann man ganz gut zurückverfolgen.
Oh Mann, du sagst es schon, irgendwie Rechtsterrorismus und die Videos und so, und man verfolgt das zurück. Was macht es denn eigentlich mit einem persönlich dann, wenn du jetzt, du hast 2021, glaube ich, angefangen, wenn mit 2025, also was so an die 4 Jahre sich dann damit auseinandersetzt, das macht jetzt nicht gerade gute Laune, oder?
Nö, also es gibt ja viele Leute, die das über Jahrzehnte auch betreiben. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Auf jeden Fall will ich nicht mein nächstes, also die nächsten Forschungsprojekte, die ich mir vornehme, nur über rechtsradikale Männer schreiben, weil das sind zwei Dinge, die mich sehr, sehr nerven, dass ich diese Texte halt immer und immer wieder lesen muss und dann da auch so Ermüdungserscheinungen natürlich habe und man schon, also ich habe das Gefühl, irgendwas sickert dann schon ein. Also wenn man ständig sowas liest, hat man das so wie im Ohr und das finde ich extrem unangenehm. Also ich möchte das eigentlich nicht, dass mich das so weit irgendwie in mich hineinsickert. Auch wenn ich mich natürlich dagegen verteidigen kann, aber ich will auch nicht in dieser ständigen Verteidigungshaltung leben. Ich bin ja nicht rechts und will nicht sozusagen in diesem Gestus durchs Leben gehen. Genau, das ist das eine. Und dann, das ist halt fast alles. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch rechtsradikale Schriftstellerinnen, die sind auch nicht jetzt besser als die Männer, aber trotzdem finde ich es nervig, halt über so quasi die schlimmste Form von altem weißen Mann die ganze Zeit zu schreiben. Also weil man gibt denen ja schon auch Raum natürlich in der eigenen Forschung dann.
Gibt es so ein, zwei Punkte, wo du sagen würdest, so in aller Kürze zwischen der alten und der neuen Rechten jetzt sozusagen, mehr Kontinuitäten, mehr Brüche? Du hast es schon angedeutet eigentlich, dass es sehr kontinuierlich eigentlich ist, die Entwicklung dieser Ideologien, dieser rassistischen, menschenfeindlichen, dieses Gedankenguts.
Ja, ideologisch sehe ich vor allem Kontinuitäten. Der Bruch ist, glaube ich, eher so auf der Wortebene zu finden. Also, dass man wirklich sagt, okay, jetzt werden neue Vokabeln bedient. Eine ist ja der Ethnopluralismus, der immer mal wieder genannt wird, der auch bis heute noch so kursiert. So die Vorstellung, dass zwar jedes Volk und jede Rasse in Anführungszeichen gleichwertig sei, aber irgendwie da leben soll, gefälligst, wo sie aufgewachsen ist oder wo sie geboren ist. Oder also das ist ja auch nicht immer so eindeutig, wer da jetzt eigentlich theoretisch wohin gehört. Genau, aber das wird ja gepflegt in der neuen Rechten, aber das ist im Grunde anschlussfähig an das, was sehr gut anschlussfähig an das, was die alte Rechte auch schon wollte. Und das andere ist die Übersetzung von Rasse in Kultur. Das wird häufig der neuen Rechten zugeschrieben, aber das stimmt nicht. Das ist in den 50er Jahren schon eigentlich recht weit fortgeschritten, dass man das sagt, okay, wir sollten nicht mehr so sehr von Rasse sprechen. Das wird dann eigentlich eher wieder nach dem Algerienkrieg, dass man dann sagt, okay, gut, dann sind wir eben rassistisch. Aber da sagt die alte Rechte, aber die neue Rechte grenzt sich dann davon ab und die behaupten dann, was ich auch sehr verrückt finde, so als Akrobatik im Kopf, behaupten dann sozusagen, Antirassismus wäre ja rassistisch, weil, weiß ich auch nicht so genau, aber sozusagen, das würde ja dann irgendwie das Thema Rasse nochmal so aufmachen und sie sind ja dafür, dass jedes Volk eben und jede Gruppe da irgendwie ihre Kultur pflegen und erhalten soll. Ja.
Mhm. Und dann ist das natürlich auch eine eher exklusive Geschichte dann natürlich, weil ich dann Schuhplattlern besser kann, wenn ich zum Beispiel halt
genau,
in
das,
dritter
das
Generation.
Genau, das hängt natürlich am Ende im Blut.
Da, um Gottes Willen, okay. Vielleicht da nochmal zum Abschluss jetzt. Wie geht's denn da jetzt weiter für dich? Also gibt's eine Veröffentlichung, eine Lesereise, irgendwas? Wie kann man da jetzt an diese Ergebnisse eigentlich noch ankommen?
Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss das noch so ein bisschen abrunden und auch ein paar Seiten schreiben.
Okay, alles klar.
Aber fast. Okay. Es wird fertig und es wird ein Buch beim Waldstein Verlag wahrscheinlich werden, so wie meine Kolleginnen und Kollegen auch ihre Bücher als Monographien dort herausgeben werden oder sehr wahrscheinlich dort. Und das wird dann hoffentlich Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dann irgendwann zu erhalten sein. Und ich schreibe aber auch einzelne Artikel zu einzelnen Aspekten aus meiner Arbeit. Da habe ich jetzt noch so einen kleinen Stau und muss den noch so abarbeiten. Genau, und da wird sicherlich auch nochmal ein bisschen was erscheinen und ein bisschen vertieft werden können, einzelne Aspekte. Und dann hoffe ich auch, dass ich noch weiter darüber sprechen kann auf, weiß nicht, entweder mal einer Buchvorstellung oder beim Deutschen Historikertag, der heißt leider immer noch so, wird wahrscheinlich jetzt demnächst mal umbenannt, oder solchen Veranstaltungen.
Ja, weil das, ich kann mir vorstellen, dass man dann auch, wie du sagtest, forschungstechnisch, glaube ich, sagtest du oder so, ist dann relativ schwierig ist, die Gegenwart von der Vergangenheit nochmal abzugrenzen. Was ja heißt, dass es eigentlich sehr aktuell ist, dieses Thema, dass man dann eigentlich auch raus will mit diesen Ergebnissen, oder? Die man hat so.
Ja, Schon, auf jeden Fall. Also man forscht ja dann doch irgendwie so einen ganzen Zeitraum so für sich im Stillen und ab und zu mal mit, im Austausch mit anderen. Aber ja, klar, möchte ich das gerne diskutieren und hoffe, dass ich da so einen kleinen Beitrag eben zur Erforschung der Zeitgeschichte der radikalen Rechten bieten kann.
Historische Entwicklungen sind nicht zu verwechseln mit aktuellen Gegebenheiten. Im heutigen Gespräch musste ich mich immer wieder daran erinnern, Geschichte mag zwar unsere Gegenwart verständlicher machen, aber vergangene Zeiten haben auch ganz eigene Bedingungen, die von dem uns heute Bekannten teilweise ganz schön weit abweichen können. Und dennoch, unsere Fragen an die Vergangenheit und ihre Antworten werden mitgeformt durch unseren Standpunkt im Jetzt und natürlich unser wissenschaftliches Handwerkszeug. Dieser Balanceakt scheint beim heutigen Thema besonders schwierig zu sein. Zumindest mir wurde das immer wieder bewusst. Euch vielleicht auch? Lasst uns doch gerne Kommentare da auf den Social Media des ZZF oder unserem Podcast-Blog. So oder so bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören bis hierhin und auch fürs Mitdenken und sage bis zum nächsten Mal, euer Tim.